Wir haben eine junge Bevölkerung, die strebt nach Innovationen, sie sind digital affin. Wir sehen dort Wachstum, gesamtheitliches Wirtschaftswachstum.
Also führend in allen diesen Hubs ist Fintech.
Das Silicon Valley in Kalifornien bekommt Konkurrenz, und zwar aus Afrika. Herzlich willkommen bei Lookout Außenwirtschaft Staffel Afrika Folge 4. Wir tauchen heute tief in die afrikanische Start-up- und Tech-Welt ein. Wir schauen zum Beispiel ins Silicon Savannah und wollen herausfinden, ob sich die Checker im sonnigen Silicon Valley jetzt warm anziehen müssen. Aber nicht nur in Kenia, auch in Ägypten, Nigeria oder Südafrika gibt es viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine Art African Dream leben. Und genau darüber spreche ich, Eva Weisenberger, in dieser Folge mit den Startup-Profis Franziska Kolk und Kambis Kohansal Wayaga. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, ebenso.
Und nach diesem Gespräch bitte weiterhören. Es gibt erstmals einen Bonus-Track, ein Interview mit einem Unternehmensberater, der aus Kamerun stammt und in Hamburg lebt und arbeitet, Akuma Saningong. Und wenn Sie sich unser Gespräch nicht nur anhören, sondern auch anschauen möchten, dann können Sie das unter lookout.tv oder auf YouTube. Und wenn Sie sagen, das reicht mir alles nicht, ich möchte live dabei sein, dann haben Sie beim Kleine Zeitung Podcast Festival in Graz die Gelegenheit dazu. Am 13. April werde ich im Schauspielhaus mit dem Geopolitik-Experten der Außenwirtschaft Austria, Christian Käsberg, und der Expertin Valerie De Ico Streibel über die neue Weltmacht künstlicher Intelligenz sprechen. Schauen Sie vorbei. Frau Kolk, Sie sind seit 9 Jahren in Afrika unterwegs. Alles hat begonnen in Marokko. Da haben Sie ein Technologieunternehmen im Solarbereich aufgebaut. Seit mehr als 2 Jahren sogar schon managen Sie jetzt auch einen Venture Capital Fonds und bieten gemeinsam mit einem estnischen Accelerator so eine Art Trainingsprogramm für afrikanische Gründerinnen und Gründer an. Warum Afrika?
Afrika ist faszinierend in vielerlei Hinsicht. Es passiert dort sehr viel. Es ist, wenn man etwas in Afrika tut, bewegt es sich sehr schnell. Man sieht unmittelbar einen Effekt. In vielen Bereichen ist es einfacher, schneller, weniger bürokratisch. Man erzielt auch einen wirklich großen Impact. Also Probleme am Kontinent sind groß. Wenn man sie löst, sieht man das Ergebnis. Es ist nicht nur ein Wettbewerb, wer ist schneller, größer, lauter. Und ich habe eben zuletzt das Startup-Ökosystem gewählt. Das ist ein Ökosystem, was unglaublich kollaborativ ist. Man hilft sich, man ist organisiert in Gruppen und es kommt auch viel Anerkennung zurück. Also es ist wirklich eine schöne Aufgabe.
Unser zweiter Gast ist heute, bist du, Kambis. Du leitest die Abteilung für Startup Services in der WKÖ hier. Wenn ich an Startups denke, dann fällt mir natürlich das Silicon Valley in Kalifornien ein. Vielleicht auch noch das indische Bangalore. Warum sollte ich jetzt ausgerechnet auch an Afrika denken, wenn ich an Startups denke?
Also Afrika bringt verschiedenste Faktoren mit, die darauf einfach zeigen, dass es sinnvoll ist, da jetzt dort aktiv zu werden, als Startup, als Investor etc. Wir haben immer mehr boomende Startup- und Tech-Hotspots. Wir haben die großen 3 in der Subsahara-Region, also Kenia, Südafrika, Nigeria. Norden haben wir zum Beispiel auch Ägypten. Wir sehen es anhand der Wachstumszahlen, also immer mehr Startups siedeln sich dort an. Wir sehen immer mehr Gründungen, wir sehen insgesamt mehr Finanzierung und wir sehen so Schwerpunktsbereiche wie Fintech oder im Bereich Health, Landwirtschaft etc. tut sich sehr viel mit Hinblick auf Technologie, Innovationen. Und was natürlich jetzt mit Hinblick auf, wenn man dort expandieren möchte, besonders relevant ist, wir haben eine breite, große, junge Bevölkerung, die immer mehr wird. Wenn man sich im Kontinentalvergleich macht, haben wir in Afrika die jüngste quasi Bevölkerung, wenn man sich mit den anderen Kontinenten vergleicht. Und die brennen ja danach nach Innovationen, nach neuen Produkten. Das heißt, für Wachstum ist gesorgt. Gleichzeitig ist Afrika in derselben Zeitzone wie Europa. Das ist auch ein Faktor, den viele halt überhaupt vergessen. Und natürlich die physische Nähe. Das heißt, wenn man dorthin expandieren möchte, also die physische Nähe, das hilft einem dabei.
Gut, dann verschaffen wir uns einmal einen Überblick. Was gibt es denn jetzt wo auf dem großen afrikanischen Kontinent?
Also führend in allen diesen Hubs ist Fintech. Fintech war bis zum Jahr 2021 überhaupt mit über 50% von Investitionen in Startups vertreten. Mittlerweile hat sich das, ist es jetzt auf ein Drittel geschrumpft. An zweiter Stelle steht Cleantech, getrieben durch Investitionen im Solarbereich. Danach kommt Logistik, Transport, Gesundheit, Landwirtschaft, Bildung, E-Commerce und auch Deep Tech wird immer mehr in Afrika.
Und Kambis, wie verteilt sich das geografisch am Kontinent?
Ja, also wir haben natürlich die großen drei oder großen vier. Wir haben auf der einen Seite Kenia, was quasi im Osten ist. Dann haben wir Nigeria im Westen, im Norden haben wir Ägypten. Und was jetzt auch im letzten Jahr in Sachen Investitionsvolumen recht gut gestiegen ist. Und natürlich Südafrika, also schön recht verteilt. Und das Tolle ist ja, dass es nicht nur diese Länder sind, sondern auch die Länder dann drumherum. Also das hat ja auch so eine Hebelwirkung, wenn ein großes Land quasi anzieht, dass die anderen ja auch quasi davon profitieren können und mitziehen können.
Arbeiten diese vier Pole auch zusammen oder orientieren sich die mehr nach außerhalb des Kontinents?
Naja, zuerst mal ist quasi im eigenen Land die Lösung, die Innovation zu initiieren, zu schaffen. Ja, jeder möchte natürlich die Startups bei sich haben, oder? Das möchte jedes Land. Dann mit dem Ziel, in den umliegenden Ländern zu expandieren und dann natürlich auch darüber hinaus, also in Afrika. Ich glaube aber, mittel- und langfristig wird immer auch das Ziel sein, aus Afrika heraus, wenn man dort Startups gründet, generell global zu expandieren. Das merkt man einfach in der Einstellung her und den Anspruch her. Es ist ja dort viel Aufbruchsstimmung. Und in die Richtung wird es gehen, ja.
Gerade Nordafrika hat sich sehr stark nach Europa orientiert, Europa und die Golfstaaten. Ost-Westafrika ist es oft so, dass der nächste Sprung von Ostafrika nach Westafrika geht und von Westafrika nach Ostafrika. Und Südafrika ist je nachdem auch teilweise international orientiert und teilweise innerhalb der Subsahara.
Bleiben wir gleich mal beim Thema Fintech. Wir sprechen von Online-Banking, wir sprechen von Zahlungssystemen, wir sprechen von Investment-Apps. Warum boomt denn Fintech ausgerechnet so jetzt in Afrika? Was ist der Grund dafür?
Also, was man verstehen muss in Afrika, es gibt dort das Problem, dass ein großer Teil der Bevölkerung keinen Zugang zum Bankensystem hat. Auf der anderen Seite aber in irgendeiner Form Zahlungen tätigen muss, vielleicht sogar Gelder ins Nachbarland schickt, wenn man im Ausland arbeitet, der Familie Gelder zuschickt, dass man vielleicht die eine oder andere Dienstleistung doch digital bezahlen muss. In Afrika haben sich in den letzten Jahren sogenannte Mobile Money Lösungen entwickelt. Und da ist sogar Subsahara mittlerweile weltweit führend in der digitalen Form der Zahlungen. Und das hat zu einem enormen Boom geführt. Also was jetzt Investitionssummen betrifft weltweit, im Vergleich zum Rest der Welt ist es immer noch wenig. Aber die meisten Startups haben sich im Fintech-Bereich entwickelt. Die Banken wiederum selber sind sehr langsam, inflexibel, wollen nicht auf neue Entwicklungen eingehen. Und das ist ein perfektes Feld für Fintech, hier sich zu finden und zu innovieren.
Dieses Phänomen hat ja auch einen Namen. Das ist das sogenannte Leapfrogging, zu Deutsch Bocksprünge. Das heißt, dass gewisse Technologiestufen bei gewissen Entwicklungen einfach ausgelassen werden und die Menschen, die nie Festnetztelefonie kannten, bekommen dann gleich ein Smartphone. Gibt es da noch andere Beispiele, auch in anderen Bereichen, nicht nur im Fintech-Bereich, vielleicht auch im Healthcare oder andere Bereiche, Green Tech, die für uns als Österreicher besonders interessant sind?
Ja, also müssen wir einfach nur nachdenken. Wir haben eine junge Bevölkerung. Die streben nach Innovationen, sie sind digital affin. Wir sehen dort Wachstum, gesamtheitliches Wirtschaftswachstum. Dahingehend spielen natürlich all die Lösungen, die wir auch hier haben, teilweise schon dort auch eine Rolle. Nur ist natürlich die digitale Affinität, wie wir schon vorhin gehört haben, sehr stark gegeben. Das heißt, da überspringt man ein, zwei Formate und kommt zum nächsten. Und alles, was wir hier schon erleben, beispielsweise, wie schaut es mit Versicherungen aus im Gesundheitsbereich, wie schaut es mit personalisierter Medizin aus, etc. Auch all das sehen wir jetzt dort. Ich möchte noch weitergehen Richtung Digital Economy. Teilweise, was wir jetzt schon hier haben, wird auch dort genauso gebraucht. Und warum braucht es natürlich teilweise diese hohen Investitionssummen im Bereich Digital Economy oder Fintech? Ganz einfach, weil es geht um Marktdurchdringung. Wie schnell schaffe ich den Markt durchzudringen, dass genug Personen, junge Menschen zum Beispiel, nicht nur junge Menschen, aber generell Menschen und meine Kunden quasi mein Produkt nutzen. Und deswegen fließt halt so viel Investment in die Richtung hin. Das heißt, alles, was wir bei uns sehen, braucht es genauso dort. Und teilweise ist die Aufnahme dieser Produkte aber dann auch schneller, weil eben diese digitale Affinität so groß ist und weil sie halt eben diese 1, 2, 3 Formate halt überspringen.
Mhm. Haben Sie da eine Erfolgsgeschichte, die Sie persönlich besonders beeindruckt hat, die Sie uns erzählen könnten?
Ja, ich erzähle gerne über eigene Portfolio-Startups. Da gibt es einige sehr, sehr schöne Erfolgsgeschichten. Eines ist ein Fintech von einem ugandischen Gründer. Das ist auch, die Gründerstory ist auch interessant. Ein einer aus Uganda, der in Amerika gelebt hat, gearbeitet hat, gut Geld gemacht hat, gesagt hat, ich will wieder zurück nach Uganda, ich will dort die Probleme im Land lösen. Es gibt eine Vielzahl von Problemen, er hat es mit verschiedenen Themen versucht, ja, ist auch gescheitert, ja, das ist auch klassische afrikanische Story, ich probiere es mal. Mit seinem letzten, jetzigen Startup ist er auch sehr erfolgreich, und zwar hat er gesehen, eines der Themen ist, dass Leute, die in Not kommen, kurzfristig einen Kredit brauchen, ja, um ihre wichtigsten Ausgaben zu tätigen. Und das ist in Afrika schwierig, also in Uganda jetzt in dem speziellen Fall besonders. Die Banken geben in der Regel gar keinen Kredit oder es ist sehr umständlich, langwierig. Zinsen sind teuer, wenn man zu Kredithaien geht. Er hat sich zusammengetan mit Arbeitgebern, ja, und bietet eine Lösung für Gehaltsvorschüsse. Ja. Also die Arbeitgeber stimmen im Vorfeld zu, dass die Dienstnehmer einen Gehaltsvorschuss für einen Monat oder vielleicht auch länger bekommen, zu sehr vernünftigen Zinsen. Das Ganze läuft über eine App, kann innerhalb von wenigen Minuten von einem Dienstnehmer in Anspruch genommen werden.
Sie haben gesagt, dieser ugandische Unternehmer hat viel ausprobieren müssen am Anfang, bis er den richtigen Weg gefunden hat. Und das sei typisch für die afrikanische Mentalität im Startup-Bereich. Können Sie das noch ein bisschen schildern? Warum muss man dort mehr ausprobieren? Oder ist es sogar ein Vorteil, dass die experimentierfreudiger sind?
Also ich sehe es als großen Vorteil hier auch einfach, dass das Gründer und Gründerinnen sagen, wir probieren mal was, ob es klappt oder auch nicht. Es ist auch aufgrund der niedrigen Personalkosten deutlich leichter, etwas zu starten. In vielen Bereichen ist auch die Bürokratieschwelle viel geringer. Ja, zu sagen, ich starte mal ein Unternehmen, ich probiere es mal aus, ob es funktioniert, ob ich mich etablieren kann im Markt gegenüber Wettbewerber, ob ich Investoren überzeugen kann. Und so kommt es immer wieder vor, dass also gerade die erfolgreichen Gründer nicht das erste Startup haben, mit dem sie erfolgreich sind.
Ich hätte jetzt eine Zwischenfrage an dich, Kambis, nur so zum Vergleich, weil wir jetzt so oft jetzt schon gehört haben, Fintech ist so groß in Afrika, wie schaut es eigentlich mit Fintech in Europa aus und besonders in Österreich?
Also Fintech in Europa ist sehr groß, auf alle Fälle. Ich wollte dann nochmal auf die Frage dann noch einmal anschließen, weil was hast du bei Fintechs? Du versuchst zum Beispiel eine Neobank zu schaffen, eine neue Bank, und das ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Der quasi das meiste Kapital hat, kann natürlich viel mehr den Markt durchdringen, weil einfach viel mehr ins Marketing, in den Vertrieb investiert wird. Und Fintech war in den letzten Jahren auch in Europa einer der, sagen wir so, größten Bereiche, wenn es um Investitionsvolumen ging. Also wir haben da einige große Beispiele von N26, Revolut, bis hin zu auch im Kryptobereich, beispielsweise Bitpanda, kann man ja auch in Fintech zählen. Das heißt, da sind große Volumina zu sehen in den letzten Jahren, wobei aber es jetzt abgenommen hat, auch 2023, auch in Afrika beispielsweise. Also Fintech war auch in Afrika der Nummer 1 Vertical, das ist quasi ein Sektor im Startup-Bereich in Sachen Investitionsvolumen. Auch da haben wir jetzt quasi eine Reduktion gesehen, und das hat dann insgesamt das Investitionsvolumen gesamt in afrikanische Startups reduziert, wie auch bei uns.
Und woran liegt das an der allgemeinen Weltwirtschaftslage?
Das ist ein Faktor, aber die Sache ist halt die, man muss das so sehen. Wir haben verschiedenste geografische Regionen, die sich unterschiedlich entwickeln. Und Fintech hat in Europa relativ schnell stattgefunden, weil wir haben schon eine große Bankeninfrastruktur, viele große Banken, so ähnlich wie in den USA beispielsweise. Und da wurde sehr viel rein investiert mit dem Ziel, die nächste große digitale neue Bank zu sein. Manche haben es geschafft, manche weniger. Und natürlich wird auch weiterhin dort investiert werden, aber jetzt nicht nur jetzt, dass wir eine neue Bank schaffen, eine Neobank, sondern halt, dass wir halt weitere finanztechnologische Lösungen schaffen, die auch andere Finanzinstitute beispielsweise lösen können. Und also ich schätze, dass in Afrika weiterhin auch dahin viel investiert werden wird, aber wir haben einfach im letzten Jahr eine Reduktion gesehen dahingehend.
Ich würde gerne noch zu ergänzen, so ein bisschen auch den Fintech-Kontext zu erklären. Also bis 2021 waren über 50% der Investments in Startups im Fintech-Bereich. Und das hat sich jetzt reduziert auf circa ein Drittel. Der Grund ist, weil einerseits andere Bereiche aufholen. Viele von diesen anderen Sektoren haben integrierte Finanzdienstleistungen, also sogenannte Embedded Financial Solutions, die jetzt auch in der einen Statistik als Fintech zählen, in der anderen Statistik einer anderen Branche zugehörig sind. Also die holen jetzt auf, aber insgesamt ist Fintech, es war zum Teil sogar überhitzt, muss man sagen. Die Bewertungen von Fintech-Startups waren teilweise schon irrsinnig hoch und das hat sich wieder normalisiert. Es gibt die Länder führen nach und nach jetzt auch regulatorische Maßnahmen ein und verlangen zum Beispiel Lizenzen von den Startups, die sie teilweise nicht haben oder nicht bekommen können. Das heißt, die Startups konsolidieren sich auch, ja. Aber der Aufwärtstrend in Fintech ist definitiv in Afrika da. Also es gibt noch sehr, sehr viele Treiber. Also erstens mal das Potenzial für digitale Zahlungen ist extrem hoch. Es gibt immer mehr Länder, die versuchen, Cash-Bargeldzahlungen abzuschaffen. Einerseits als Korruptionsbekämpfungsmaßnahme, andererseits auch um Steuereinnahmen zu generieren.
Kann man mit Indien vergleichen? Haben wir in der ersten Staffel Asien dieses Podcasts gelernt, dass Indien es geschafft hat, dass jeder am Handy bezahlen kann. Und zwar in einer staatlichen App quasi, nicht einmal die Banken sind da auch schon ausgeschlossen von dem System. Da hat man natürlich auch viel mehr Kontrolle über die eigenen Bürger und die eigene Wirtschaft.
Das ist definitiv so. Also Kenia ist zum Beispiel da führend, ganz stark im digitalen Bereich, digitale Zahlungen. Also man kann in Kenia zum Beispiel nicht einmal einen Führerschein bar zahlen oder in einem Park. Parks sind dort privat in Nairobi. Den Eintritt kann man nur über Mobile Money bezahlen. Also es ist einfach vom Staat her auch getrieben in diese Richtung. Und also das ist ein Treiber. Ein anderer Treiber ist auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur in ländliche Regionen, wo es bisher nicht möglich war, digital zu bezahlen. Also alle Zeichen gehen in Richtung weiteren Wachstums von Fintech in Afrika.
Und wer sind jetzt eigentlich die Investorinnen und Investoren? Wer investiert in Afrika?
Ja, möchte ich auch gerne ein paar Zahlen dazu sagen. Also bis 2022 war das Nordamerika führend, vor allem die USA. Mittlerweile hat sich das Bild ein bisschen verschoben. Also ungefähr ein Drittel der Investoren, die jetzt, also Investoren, ich rede jetzt von Startup-Investments, sind aus Afrika. Also Afrika hat hier aufgeholt. Afrikanische Investoren investieren in Afrika. Und Nordamerika, USA stehen jetzt an zweiter Stelle mit 30% ungefähr.
Wie schaut es mit China aus?
In den asiatischen Zahlen ist China drinnen, da steht jetzt bei 5%, war früher mehr und ist vor allem China ein bisschen, Japan ist auch drinnen. Was noch interessant ist, ist Europa. Europa hat jetzt auch aufgeholt. Im letzten Jahr wurden 25% der Startup-Investments aus Europa getätigt. Also man sieht, Europa holt auf, geht nach, das war früher unter 20%. Ja, und der Rest ist dann noch Mittlerer Osten und Südamerika und andere Regionen.
Wir machen ja unter anderem dieses Format auch, damit Europa und Österreich, vor allem Österreichs Wirtschaft hier ein bisschen aufholt. Warum hat das denn gedauert? Warum gab es da so eine Verzögerung in dem Erkennen, welche Chancen Afrika wirklich bietet?
Ja, ich meine, da gibt es sicher eine Grundvoreingenommenheit bei manchen, sagen ja, Afrika hat man so gewisse Bilder im Kopf. Erstens, Afrika ist nicht gleich Afrika, es ist sehr fragmentiert zu Europa, also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt nach Kenia gehen möchte oder nach Nigeria oder Südafrika, also ist schon unterschiedlich von der Regulatorik bis hin zur Kultur und oft wird das so als Gesamtbild gesehen, ja, Afrika, also da fehlt das Wissen, man hat eine gewisse Voreingenommenheit und ist dann auch passiver, ja. Bringt das wirklich was? Wann kommt der Return on Investment? Ist es jetzt? Dauert es 10 Jahre etc.? Aber man braucht natürlich Mut, vor allem im Venture Capital, im Tech- und Startup-Bereich, dass man quasi auch voranprischt. So gibt es ja das überhaupt, dass man quasi eine Art First Mover oder Early Innovator ist zumindest. Und das haben manche Länder in Europa stärker gesehen oder manche Investoren, manche nicht. Und deswegen jetzt ist es auch so gut, dass man quasi sieht, dass die Zahlen jetzt wachsen, weil jetzt ist man aufgewacht und nee, da ist ja was, da gibt's ja, da tut sich sehr viel, die Investitionsvolumen werden insgesamt größer, es gibt immer mehr Startups, es gibt einen Wettbewerb zwischen all den unterschiedlichen Regionen, um quasi in Afrika aktiv zu sein. Und ich war jetzt vor kurzem wieder bei einem Event mit Speed Invest, der größte Venture Capital Fonds in Österreich, und da war klar die Aussage, GCC, Good for Cooperation Countries, und Afrika gesamt. Das ist, wo sie hingehen wollen. Und Speed Invest ist natürlich bei uns der größte VC und wenn Sie das sagen, hat das schon quasi auf alle Fälle Wirkung.
Frau Kolk, Sie haben ja einerseits Ihren eigenen Venture Capital Fonds, aber auf der anderen Seite haben Sie eben auch so ein Trainingsprogramm für Gründerinnen und Gründer in Afrika aufgezogen. Wie kann man sich da Ihren Arbeitsalltag vorstellen? Also sagen wir jetzt, eine Frau aus der Region Subsahara kommt zu Ihnen und sagt, ich habe eine geniale Idee im, weiß nicht, Green Tech Bereich. Was passiert dann?
Also das Ganze ist mal ein Paket. Es wird investiert in Startups und zusätzlich wird noch ein Trainingspaket, ein Acceleratorprogramm angeboten im Ausmaß von 5 Monaten. Also das ist das Package für die Startups gegen Eigenkapital. Und das Ganze läuft in sogenannten Kohorten, also in Programmen, wo 8 bis 10 Startups gemeinsam in einem Programm teilnehmen. Und es wird ausgeschrieben und sie bewerben sich. Also so läuft der Ablauf. Wir haben bisher 2 solche Programme laufen lassen. Zusätzlich haben wir noch Online-Programme, sogenannte Pre-Accelerator-Programme laufen, wo sich Startups laufend bewerben können. Das sind Startups, die noch in einer früheren Phase sind, vielleicht noch keine Umsätze machen. Wir versuchen, die Startups in der Phase auch kennenzulernen und zu schauen, passen die hinein und entwickeln die sich? Sind sie auch quasi coachable, wie wir sagen? Ja, können wir ihnen auch wirklich helfen?
Jetzt können Ihre Klienten unseren Podcast, werden Sie wahrscheinlich nicht hören, weil Sie wahrscheinlich nicht Deutsch sprechen, leider. Deswegen können Sie es vielleicht verraten. Welches ist denn Ihr Lieblingsstartup unter Ihren Klienten?
Schwierige. Oh, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil es gibt einige, die mir sehr ans Herz gewachsen sind.
Aber dass Sie uns vielleicht eine dieser Erfolgsgeschichten erzählen, die Sie da begleitet haben.
Ja, also das ist ein Startup, Scrubbies heißen sie. Sie bieten eine Lösung in der Recycling-Wertschöpfungskette im informellen Sektor und schaffen Kleinstunternehmer im Müllsammelbereich. Also wie stellt man sich das vor? Man hat auf der Straße Leute, die Müll einsammeln oder von Geschäft zu Geschäft oder von Haus zu Haus gehen, das sind zum Beispiel Plastikflaschen oder auch andere recycelbare Materialien, kommen dann mit so einem großen Sack zu diesen Müllsammelunternehmer oder sehr oft ist es auch eine Frau, eine Unternehmerin, die nimmt das entgegen, hat eine App auf ihrem Smartphone von Scrubbies, kann damit bestimmen, welches Material ist das, ist es die richtige Qualität, in welcher Menge, es hängt dahinter noch eine IoT-Waage, um das zu bestimmen. Sie kriegt dann noch vorgeschlagen, welchen Preis sie bezahlen kann, um ein gewisses Einkommen am Monatsende zu haben, was auch sehr wichtig ist. Also man hat in Afrika sehr oft diese sogenannte Financial Illiteracy. Also man muss den Leuten auch sagen, okay, wenn du das bezahlst, kriegst du am Ende des Monats so und so viel, das bleibt dir übrig. Und ja, und die sammelt das dann in ihrem Raum, bis sie eine gewisse Menge erreicht hat, dann meldet sie das wieder über die App. Dann kommt der Nächste in der Wertschöpfungskette, das ist jemand, der einen bisschen größeren Raum zur Verfügung hat, sammelt dort auch wieder die Plastikflaschen, meldet das dann auch wieder in der App, bis dann das Logistikunternehmen kommt und das Ganze zum Verwerter bringt. Dann wird das aufbereitet, kommt zum Hersteller zurück und Scrubbies hat dann Verträge mit dem Herstellern und können über eine Mobile-Money-Lösung dann alle in der Wertschöpfungskette bezahlen.
Das heißt, das ermöglicht auch vor allem Frauen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, da Small Businesses zu gründen, wo sie eben von anderen Leuten, die den Müll einmal einsammeln, als erste Stelle das sozusagen sammeln und da ein bisschen Geld verdienen können. Sonst habe ich aber den Eindruck, ein bisschen diese Gründerszene in Afrika ist schon sehr männlich noch, oder? Wo sind da die Frauen?
Also im Technologiebereich ist es definitiv männlich dominiert. In anderen Bereichen, landwirtschaftlichen Bereichen, kleine Geschäfte oder so, sind durchaus viele Frauen. Im Technologiebereich, ja, vor allem hier gibt es auch wieder Stadt-Land-Gefälle. In den Städten tut sich einiges. Es gibt ja schon erste Initiativen, Frauen zu fördern. Es gibt Acceleratorprogramme dezidiert für Frauen. Es gibt Förderungen für Frauen. Es gibt Fonds, die Frauen fokussiert sind. Zum Beispiel Mastercard Foundation macht hier eigene Programme. Es gibt sogar Investorinnen, die nur in weibliche Projekte investieren. Und man muss sagen, dass jetzt auch immer mehr Investoren generell in Afrika im Venture-Capital-Bereich darauf schauen, eine gewisse Anzahl von weiblich oder zumindest gemischten Teams in ihrem Portfolio zu haben.
Dieses Gefälle, also im Tech-Bereich, das ist aber jetzt nicht nur afrikanisch, also das haben wir ja quasi weltweit, dass es quasi eher männlicher dominiert ist von der Anzahl. Und wenn es dann zum Beispiel um soziale Innovation geht, dass es da quasi es genau umgekehrt ist. Ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, weil, und da möchte ich 2 Begriffe quasi ins Gespräch reinwerfen, einmal Necessity-Driven Entrepreneurship und einmal Innovation-Driven Entrepreneurship. Also quasi das Zweite, starten wir mal damit, Innovation-Driven. Ich habe eine Umgebung, die dazu führt, dass ich innovativ sein kann und ich kann es mir auch leisten, innovativ zu sein. Und die Rahmenbedingungen sind so aufgestellt, dass es quasi mich fördert. Ein ideales Beispiel ist Silicon Valley. Auf der anderen Seite gibt es Necessity-Driven, was heißt das ja, quasi, wenn man es übersetzt, also quasi ist ein Erfordernis im Sinne von, ich muss das ja machen, damit ich irgendwas verdiene, weil es ja vorhin angesprochen ist, damit ich überleben kann. Und das gibt es auch ausgeprägt in gewissen afrikanischen Ländern und da merkt man, dass da eigentlich der Frauenanteil mit Hinblick auf die Gründerinnen und Gründungen allgemein viel höher ist. Also die haben das geschafft, dass da viel mehr Frauen dann wiederum in die Gründung gegangen sind. Das möchte ich einfach nochmal hervorheben, weil das dieses... dass es im Tech-Bereich halt es weniger weibliche Gründer gibt. Das bezieht sich nicht nur auf Afrika. Das sehen wir ja auch teilweise bei uns.
Ja. Und im Silicon Valley genauso. Also das ist auch ein Boys Club.
Ich würde gerne noch was ergänzen. Also was definitiv auch in Afrika ist, also Frauen arbeiten deutlich härter, um überhaupt Erfolg zu haben. Deutlich härter. Das ist ganz normal, dass man ein Baby mit 2-3 Monaten mit dabei hat, das kurz abstillt, einer Nanny gibt oder abpumpt und im Business bleibt, vorn dabei bleibt, also da ist nicht der Mann, kümmert sich um das Kind. Die Frau macht Familie, Karriere, alles. Und diejenigen, die erfolgreich sind, die haben extrem hart dafür gearbeitet. Die sind wirklich gut und die verdienen es auch.
Du hast es ganz am Anfang schon angesprochen, Kambis, das Durchschnittsalter in Afrika ist 19 Jahre, also tatsächlich 19 Jahre im Vergleich zu 44,5 in Europa. Und da stellt sich aber die Frage auch, haben diese ganzen jungen Menschen auch Unternehmergeist? Und wir hatten beim Africa Day 2024 in der WKÖ die Fußballlegende Didier Drogba von der Elfenbeinküste zu Gast. Und da hören wir uns mal kurz an, was er dazu sagt zum Unternehmergeist der jungen Afrikanerinnen und Afrikaner.
Die jungen Leute sind wissbegierig, sie wollen Arbeit. Es gibt eine Menge Unternehmer in Afrika. Sie finden in jedem afrikanischen Land junge Menschen, die versuchen, das nächste iPhone zu entwickeln oder treffen ein Kind, das versucht, das nächste Elektroauto zu entwickeln. Wir sind also nicht nur als Sportlerinnen bekannt oder berühmt.
Kambis, du bist ein großer Fußballfan und hattest dann auch noch die Gelegenheit, ihn kurz zu treffen und mit ihm zu reden. Wie hast du das empfunden? Was für ein Spirit herrscht da in Afrika? Was hat er noch erzählt hinter den Kulissen?
Also erstmal sehr sympathisch. Ich glaube, da muss man aber meinen Hintergrund ein bisschen kennen, weil ich bin ja FC Arsenal-Fan seit Jahrzehnten und er hat immer in der, sagen wir mal, bei den Gegnern gespielt, Chelsea. Das heißt, damals war ich jetzt noch nicht so ein großer Fan, aber ich meine, was er macht, ist toll. Weil er also arbeitet ja als Botschafter, bringt die Botschaft nach draußen, hey, Afrika ist da, investiert in uns, nimmt uns ernst, wir haben viele tolle Talente, wir sind im Kommen. So wie bei ihm, spürst du bei vielen, die aus Afrika kommen oder in Afrika agieren, dass dort halt viel Aufbruchstimmung ist. Es gibt so ein paar Regionen in der Welt, wo ich das merke, also in Indien spürt man das, in GCC, also quasi in den Golfstaaten, da ist Aufbruchstimmung.
Möchte ich noch ergänzen, es gibt hier wirklich sehr motivierte Leute, die Probleme lösen möchten. Und oft ist es die einzige Möglichkeit über Unternehmertum. In der Politik haben sie keine Möglichkeit. Aber über Unternehmertum können sie etwas verändern im Land. Und das ist ein großer Treiber. Und das sind einerseits diejenigen, also ganz, ganz junge, die schauen nach Silicon Valley und sagen, wow, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte auch so wie in Silicon Valley. Es gibt andere, die schon im Berufsleben gestanden sind, sich etwas erspart haben und gesagt haben, so, jetzt starte ich und versuche es wirklich anzugehen. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die ins Ausland gegangen sind, in die Diaspora wieder zurückkommen und sagen, so, ich hab's gesehen, wie es anders gehen kann und ich will das in meinem Land jetzt auch verändern.
Und wie schaut es um die Ausbildung dieser jungen Menschen aus? Sind die gut ausgebildet? Können die was?
Also auch hier sehe ich vor allem durch unser Scouting sehr, sehr viel ein von bis. Mein Schwerpunkt ist jetzt im Technologiebereich. Das heißt, ich brauche Startups, die irgendwo einen Technologiehintergrund haben. Das reicht von teilweise Kursen, die sie sich selber online irgendwie ein bisschen IT-Kenntnisse beigebracht haben, bis auch wirklich top universitäre Ausbildungen, teilweise sogar im Ausland. Also wirklich von bis ist alles sichtbar. Es ist auch ein Unterschied, in welchem Land sie sind. Also zum Beispiel in Nigeria, das Niveau in großen Städten sehr hoch ist, ist es anders als in Ländern, wo das Ökosystem noch nicht so ausgeprägt ist. Oder ob sie aus Stadt, Land, welchem Land. Es ist wirklich divers, was man da sieht.
Da würde ich noch etwas ergänzen. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, die Startup- und Tech-Kultur ist sehr global. Das heißt, egal wo ich bin, kann ich relativ leicht mich vernetzen weil natürlich alles sehr digital abläuft. Und wenn man quasi, wir haben eh davon gesprochen, in Afrika ist natürlich die digitale Affinität extrem groß. Das heißt, man kann sich relativ leicht vernetzen, man kann eben diese Online-Kurse verwenden, um sich weiterzuentwickeln etc. Die Ausbildung läuft mittlerweile anders als früher. Du hast natürlich deine Ausbildungsstandards, ja, natürlich in der Schule, in den Hochschulen und so weiter. Aber den Zugang zu sich selbst weiterentwickeln ist ja anders mittlerweile. Du kannst ja viel digital machen, du kannst dich stark vernetzen und das nutzen sie, weil sie eben so affin sind und dadurch profitieren sie natürlich. Ja.
Jetzt haben Sie mich schon relativ überzeugt. Jetzt sagen wir mal, ich hätte Geld auch übrig und könnte in Afrika investieren und ich komme zu Ihnen und frage Sie um Rat. Was raten Sie mir? Wie kann ich da ins Geschäft kommen in Afrika?
Also es gibt natürlich unterschiedliche Investitionsbereiche. Mein Schwerpunkt ist Startups. Ja. Also kann natürlich in Immobilien und andere Themen auch investieren, in Solarparks und so weiter. Jetzt im Startup-Umfeld selbst ist auch immer eine Frage, wie erfahren ist man? Es gibt in den verschiedensten Ländern mittlerweile auch Angel-Investor-Netzwerke, die sich gebildet haben. Die werden immer mehr und mehr. Ich würde sagen, wenn man startet und noch nicht so viel Erfahrung hat, dann ist es natürlich besser, wenn man es irgendwo poolt, Risiko streut, irgendwo in einen Fonds legt oder über eine Institution, die Microloans gibt, investiert, als jetzt direkt in einzelne Startups zu gehen. Das ist ein Risikobereich, ja, muss man verstehen. Ja, und Afrika hat extreme Chancen, aber natürlich sind auch Risiken dahinter. Ja, wenn man in einzelne Startups investiert, das ist doch auch betreuungsintensiver. Also ich denke immer, ein Weg über irgendein gepooltes Mittel am Anfang, um zu lernen, ist sicher der einfachere.
Und wir wollen ja auch die Risiken nicht verschweigen. Was sind denn die größten Hürden, wenn man eben auch in Ihren Fonds investiert oder in einen anderen Fonds investiert in Afrika? Womit muss man da trotzdem noch rechnen? Was gibt es da für Dinge, die vielleicht ein bisschen auch gegen ein Investment in Afrika sprechen, in ein Startup?
Also was definitiv ist, sind mal die wirtschaftspolitischen Risiken. Also man sieht in verschiedensten Ländern Inflation, Währungsabwertungen. Ja. Deswegen ist eine Streuung über mehrere Länder definitiv sinnvoll, um es hier wieder auszugleichen. Man hat auch in gewissen Ländern größere, in anderen Ländern weniger politische Risiken, Risiken von Umstürzen. Jetzt auf der Makroebene und dann habe ich natürlich die individuellen Risiken. Ja. Es geht um die Personen im Endeffekt dahinter, in wen investiere ich denn da überhaupt? Ja? Und man muss halt schon ziemlich genau dahinter schauen, also Background-Checks machen von Personen, hier Netzwerke nutzen. Also ich glaube auch, dass Advantage Austria hier auch eine Anlaufstelle ist. Ja? Also check, Background-Check, schauen die Integrität der Personen dahinter, ja? Mit wem lasse ich mich da überhaupt ein? Ist da wirklich was da oder ist das nur eine Fassade? Wird mir da eine Story erzählt? Also das ist extrem wichtig. Also es ist etwas, wo ich sage, in Afrika würde ich dann noch einmal umso genauer hinschauen.
Danke für die Werbeeinschaltung für Advantage Austria. Also die Auslandsmarke von Außenwirtschaft Austria haben wir nicht so abgesprochen. Also vielen Dank dafür. Das wollte ich dich jetzt aber, Kambis, auch nochmal fragen. Du hast das ja vorher schon gesagt, auch die österreichische Start-up-Szene kann sich sehen lassen, gerade auch im Fintech-Bereich, aber auch im Greentech-Bereich, im Healthtech-Bereich. Wie kann man denn da Synergien erzeugen zwischen Österreich und Afrika?
Ja, super, dass du das vorhin erwähnt hast, ja, mit Advantage Austria bzw. der Außenwirtschaft, weil wir sind dort ja schon jahrelang aktiv, da ist ja viel Wissen aufgebaut worden und Netzwerk. Das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und sage, okay, ich möchte dort mehr aktiv werden, ich möchte vielleicht selbst investieren oder dort eine Betriebsstätte öffnen oder einfach mal einfach ein paar Informationen zu bekommen, wie funktioniert der Markt, dann ist natürlich meine Empfehlung, zur Außenwirtschaft zu gehen, zum jeweiligen Außenwirtschaftscenter, je nachdem, in welcher Region es sich befindet, ob das jetzt Kenia ist oder Nigeria oder Südafrika, weil davon kann man profitieren. Die können relativ schnell sagen, okay, macht das Sinn? Wie schaut der Markt aus? Wie schaut es regulatorisch aus? Das ist immer eine große Hilfe und ich möchte das anhand von ein, zwei Beispielen zeigen von österreichischen Startups, die auch dort aktiv sind. Startups, Tech-Unternehmen, unter anderem Bluecode. Bluecode ist ein Fintech bzw. Payment-Tech, also geht um Bezahldienste in die Richtung. Die sind in Nigeria sehr, sehr stark aktiv. Die arbeiten auch mit einem lokalen Bezahldienst zusammen, NIPS, glaube ich, nennen sich die. Und die haben sich auch zuerst natürlich etwas schwerer getan, haben aber natürlich mit unserer Präsenz dort natürlich zusammengearbeitet. Und ich glaube, es ist wichtig, ist auch natürlich ein individueller, glaube ich, eine individuelle Barriere oder eine Hürde, nämlich die Kultur doch zu verstehen. Wie funktioniert die Arbeitskultur vor Ort, wenn man nicht dort bis dato war
es natürlich. Das ist die zweite Erfolgsgeschichte eines österreichischen Startups in Afrika.
Zum Beispiel Beetle for Tech ist ein weiteres, ist eher im, so im Bereich Climate Energy. Also was die machen ist halt, die analysieren so quasi, woher das Holz kommt bei der Bebauung oder bei der Materialverwertung. Die machen das über Erdbeobachtung, also eine Software, die Erdbeobachtung machen, und dann schauen sich an, okay, woher kommt denn das Holz, Timber auf Englisch, wo ist es hergekommen. Auch die haben teilweise ein Team, das afrikanische Wurzeln hat, zur Hälfte, Hälfte Österreich, Hälfte Afrika, und sind noch dort aktiv.
Gut, dann fasse ich mal zusammen. Also man kann gut investieren in Afrika. Es gibt ein bisschen einen Abschwung bei den Fintechs, aber der Kontinent ist so groß und die Menschen sind so jung, dass es einen Riesenmarkt gibt. Das heißt, da wird sich noch wahnsinnig viel entwickeln, in das man investieren kann. Das heißt, es ist ein Markt, den wir weiter beobachten müssen und dessen, den man sich auch erschließen muss und den man sich auch erarbeiten muss. Man kann nicht einfach hinkommen und sagen, jetzt bin ich da als Europäerin und was geht, sondern man muss sich da mit den Menschen verbinden, man muss sich einfühlen in die Länder, in die verschiedenen, die sehr unterschiedlich sind. Afrika ist ein sehr diverser Kontinent und es braucht ein bisschen Zeit. Also man kann nicht von heute auf morgen erfolgreiche Geschäfte machen, sondern man muss sich Zeit nehmen, die verschiedenen Kulturen kennenzulernen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Definitiv. Ja? Also Geduld ist ganz wichtig in Afrika. Zeit, Geduld. Auch Startup-Gründer in Afrika sind sehr resilient. Ja? Also es ist im Moment nicht einfach aufgrund der internationalen Engpässe bei den Finanzierungen. Ja? Sie müssen durchhalten. Ja? Und das können sie, sehe ich, deutlich besser als in Europa. Ja? Und das muss man halt, wenn man Business in Afrika macht, auch mit, man muss Zeit mitbringen, man muss Geduld mitbringen, man muss Ressourcen mitbringen und auch viel vor Ort sein. Und ich sage idealerweise vor Ort Präsenz, Partner vor Ort.
Mhm. Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte dranbleiben. Gleich gibt es einen Bonus-Track zum ersten Mal. Bei Ihnen beiden bedanke ich mich recht herzlich fürs Kommen und für diese spannenden Insights in die afrikanische Tech- und Startup-Welt. Vielen Dank.
Dankeschön.
Danke ebenso.
Ja, und bei uns geht's eben weiter mit dem Bonustrack, ein Interview mit Akuma Saningong. Er ist Speaker, Autor, promovierter Naturwissenschaftler und er unterstützt mit seiner Unternehmensberatung europäische Firmen, die in Afrika Fuß fassen wollen. Wir haben das Gespräch am Rande des Africa Days 2024 in der WKÖ geführt. Herr Saningong, Sie sind gebürtig aus Kamerun, leben aber seit 22 Jahren in Deutschland. Was ist denn der größte Unterschied zwischen diesen beiden Kulturen?
Die Unterscheidungspunkte ist über die Zeitbewusstsein, diese Pünktlichkeit, die wir so von Deutschland kennen. Da war mein erster Kulturschock, dass ich vor 20 Jahren nach Deutschland kam, wo ich habe gesehen, dass es ist, die Zeit ist sehr wichtig. Wenn es 14 Uhr gesagt wird, dann ist 14 Uhr. Oder 14 Uhr 1, dann ist 14 Uhr 1. Das habe ich gut eingelebt und ist auch gut. Das finde ich gut.
Also heute zu unserer Podcast-Aufnahme waren Sie eigentlich überpünktlich. Wobei man schon sagen muss, dass wir Österreicherinnen das ja im Vergleich zu den Norddeutschen nicht ganz so genau nehmen.
Ja, das ist die Unterschiedspunkte. Und dann die Gemeinsamkeiten sehe ich, dass wir einfach Menschen sind mit Ängsten. Das heißt, egal ob Europäer oder Afrikaner oder Asiaten, ich sehe das, wenn wir durch die Kulturen durchbrechen, dann wir sehen diese Menschlichkeit, dass wir haben Ängste, wir haben Zweifel, wir Unsicherheiten. Und das finde ich sehr, sehr toll, das ist dann die gemeinsame Nenner. Und das ist sehr schön.
Es gibt ein Phänomen, das heißt Leapfrogging, zu Deutsch Bockspringen. Das heißt, afrikanische Regionen vollziehen technologische Entwicklungen nicht so nach wie wir im globalen Norden, sondern sie überspringen gleich ein paar Stufen. Also zum Beispiel Regionen, die zuerst nicht einmal Festnetztelefon hatten, gehen dann gleich zum Smartphone über. Können Sie uns ein anderes Beispiel für Leapfrogging nennen und welche Chancen sich daraus für Startups ergeben?
Ja, es ist bekannt, dass viele Afrikaner haben keinen Zugang zu einem Bankkonto aus mehreren Gründen, aber sie sind dann in die finanzielle Welt dann auch einmal nicht inkludiert. Aber mit diesem Fintech-Lösung, das heißt, sie können einmal auch im Supermarkt bezahlen. Und auch zum Beispiel, wir arbeiten mit einem Fintech-Unternehmen in Nigeria. Wir haben ein sehr tolles System gemacht, wo sie dann viele, nicht hier wie in Europa, wo sie einen Job haben, dann sie werden auch in die Rentenkasse einbezahlt, dann zumindest ist ihre Rente auch gesichert. Aber da in Afrika, es gibt viele, sie arbeiten in den informellen Sektor. Das heißt, sie leben einfach so und verdienen ihr Brot. Aber wie ist dann mit deren Rente? Das heißt, es gibt diesen Fintech-Unternehmen in Nigeria, sie haben jetzt ein System dann ausgedacht, wo dann es deckt dann ihre Krankenversicherung, Renteversicherung, Lebensversicherung und Unfallversicherung. Eins in einem Paket. Und dann, sie haben dann verschiedene Abkommen und mit den Institutionen gemacht. Das heißt, wenn diese Leute dann, es läuft über ein Abo-System.
Haben Sie da noch ein anderes Beispiel für uns?
Genauso auch zum Thema Leapfrogging und auch im Bereich Gesundheitswesen in Tansania. Wir arbeiten auch mit einem Start-up da. Sie sind im Bereich Telemedizin, das heißt E-Health, auch genauso ein Unternehmen in Kamerun, wo ich herkomme, wo auch die Menschen, die in diesen abgelegenen Regionen leben, in den Rural Areas, sie haben keinen Zugang zu Ärzten. Ja, aber sie können dann durch diese Telemedizin über eine App dann Kontakt zu einem Arzt haben und dann sie machen dann diese Konsultation dann. Das ist auch so eine Art, dass sie haben einen Technologievorsprung und haben Zugang zu diesen Dienstleistungen.
Welchen Spirit haben Gründerinnen und Gründer in Afrika?
Not macht erfinderisch. Das heißt, sie sind viele junge Menschen. Sie sind auch meistens Abiturienten. Manche sind schon machen ihr Abitur oder schon erster Jahrgang an der Uni. Sie haben gesehen, dass es gibt viel noch rauszumachen und sie sind müde, in diesen, sag mal, Armut zu leben. Sie wollen mehr aus sich machen. Sie wollen dann ihren eigenen Schicksal in den Händen nehmen. Das heißt, sie brennen an Feuer, sie wollen was ändern. Und dann, was auch da die dann auszeichnet, sie trennen sich von diesem Gedanken von Entwicklungshilfe. Weil wir haben gesehen, dass die Entwicklungshilfe hat Afrika nichts weitergebracht. Es hat nur die Menschen in Abhängigkeiten versenkt. Das heißt, die Kultur, die Mentalisierung war so, der weiße Mann muss kommen und uns helfen. Und das hat nicht zur Entwicklung gebracht. Das heißt, sie wissen nur, die Afrikaner können sich selber helfen. Und sie sind jetzt offen für wirtschaftliche Kooperation auf Augenhöhe.
Es kommt mir so vor, als wäre die afrikanische Tech-Szene doch sehr männlich dominiert. Drückt da mein Eindruck?
Manchmal ja, manchmal nein. Es gibt auch viele Gründerinnen mittlerweile, die auch Tech-Startups haben. Es heißt jetzt in dem Jargon Femtech. Das heißt Feminine, Femtech. Und wir haben einige davon in unserem Portfolio-Unternehmen aus Afrika. Ein gutes Beispiel ist eine Unternehmerin aus Kenia. Sie hat eine Lösung gefunden, für Frauenbinde. Weil erstens die jetzigen Binden sind teuer für die normale afrikanische Frau, für die Rural Mädchen, der das Geld nicht hat. Ihren Eltern hat das Geld, wenn sie menstruiert, einmal die Binde zu kaufen. Das heißt, sie hat jetzt eine Lösung gefunden. Erstmal, sie löst ein Umweltproblem, weil in Afrika wir haben ein Abfallproblem. Das heißt, ihre Lösung ist jetzt nachhaltig, auch im Bereich Green Tech. Das heißt, sie nutzt dann Reste aus Ananas oder aus Mais, Maishülse, um diesen Binde zu entwickeln. Und sie sind dann auch viel preisgünstiger. Und sind auch somit auch biologisch abbaubar. Das ist ein gutes Beispiel von einer Frau, die ein Unternehmen gegründet hat, um so ein Problem zu lösen.
Und sogar zwei Probleme zu lösen. Aber kommen wir zurück zu den jungen Afrikanerinnen und Afrikanern. In Österreich werden derzeit 28.000 IT-Fachkräfte gesucht. Haben wir da irgendeine Chance, Menschen aus Afrika für uns zu gewinnen in diese Jobs?
Es gibt viele Headhunter-Agenturen. Das heißt, sie vermitteln dann afrikanische Entwickler. Sie sitzen in Uganda, Ruanda, Nigeria, Ghana. Sie sitzen dort und sie arbeiten für europäische Unternehmen. Es hat einen sehr großen Win-Win-Effekt. Erstens, für die europäischen Unternehmen ist eine Kosteneinsparung. Weil wenn sie die Menschen hierher holen, das heißt, sie müssen die dann nach diesem Standard hier bezahlen. Aber wenn sie dann in Ghana sitzen oder in Nigeria, es ist keine Ausbeutung. Das heißt, sie zahlen denen gut, weil für den Lebensstandard da. Sie haben Kosten eingespart und für diese Menschen in Afrika sind Entwickler, sie haben gutes Geld verdient und sie nutzen dieses Geld in die lokale Wirtschaft. Und so haben sie auch die Wirtschaft gepusht.
Zu einem verwandten Thema hat der ehemalige deutsche Bundespräsident Horst Köhler einmal gesagt, wenn Afrika sich positiv entwickelt, profitiert Europa. Der Handel wächst, Arbeitsplätze entstehen, der Migrationsdruck geht zurück.
Afrika ist ein grünes Feld. Das heißt, es gibt so viel da zu tun. Und sie kommen dann jetzt nicht mit dieser, wie was wir vorhin gesagt haben, nicht mit dem Gedanken von Charity, von Wohltätigkeit. Sie kommen mit dem Gedanken von Wirkung hinterzulassen, Impact zu schaffen, in dem Sinne, dass sie auch was davon profitieren. Zum Beispiel, wenn österreichische Investitionen, Investoren nach Afrika kommen, in die Tech-Startups investieren oder auch Geschäfte da zu machen, weil sie wollen auch Profit machen. Ist auch fair, ist Leben. Aber im Umkehrschluss, was haben sie gemacht? Sie haben auch Arbeitsplätze geschaffen. Und so können wir auch, was die Holzköller gesagt haben, diesen Migrationsdruck auch mindern, dass die Leute nicht über den Mittel, über den Ozean hier nach Europa kommen und riskieren ihren Leben. Das heißt, wir plädieren für österreichische Unternehmen, sprich deutsche Unternehmen, mehr in Afrika zu investieren für einen Win-Win-Effekt. Das heißt, jeder hat was davon. Jeder kann auch was von Kuchen abnehmen.
Dann vielen Dank, Herr Sanigong, für dieses interessante Gespräch. So, das war's für heute. Ich hoffe, der Bonus-Track hat Ihnen auch gefallen. In der nächsten Folge werde ich mit unserem Geopolitik-Experten Christian Käsberg besprechen, was wir in dieser Staffel über Afrika gelernt haben. Alle weiteren Infos zum Podcast und zu dieser Folge gibt es übrigens auch auf lookout.tv und auf YouTube. Wirtschaftsstories aus aller Welt aus erster österreichischer Hand. Aktuell, fundiert, inspirierend.